Deutschlandfunk Interview.
Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, so trällerte einst Pippi Langstrumpf. Dass das nun so doch nicht geht mit dem Ausstieg aus Atom, Kohle und eigentlich auch aus Erdgas, wenn dieses heute eben nicht mehr so reichlich fließt, wie von früheren deutschen Regierungen kalkuliert, dann setzt, wie zu beobachten ist, ein Umdenken ein. Dabei verwundert es viele, wenn mehr Kohle verbrannt werden soll, statt laufende Atommeiler am Netz zu halten und vielleicht stillgelegte zu reaktivieren, wo es doch immer und jederzeit um CO2 geht. Doch schrittweise werden Positionen geräumt und weitere Forderungen kommen hinzu. Die Debatte nicht nur heute verfolgt hat Professor André Tess. Er ist Mitunterzeichner der Stuttgarter Erklärung, in der er mit anderen 19 Wissenschaftlern die Aufhebung des sogenannten Atomausstiegsparagraphen und eine neue rationale Debatte über die Kernenergie fordert. Er ist Professor für Energiespeicherung an der Universität zu Stuttgart, wo wir ihn jetzt erreichen. Guten Tag, Professor Tess.
Schönen guten Tag.
Herr Tess, warum ist gerade in Deutschland, das nie einen eigenen Reaktorunfall zu verzeichnen hatte, die Debatte über Kernenergie eben nicht rational?
Ich sehe dafür drei Gründe. Zum einen der Einsatz der Kernenergie für politische Zwecke. Zweitens die unsachliche Darstellung teilweise in den Medien und drittens der Verstoß gegen Prinzipien guter wissenschaftlicher Praxis. Und mir liegt es als Wissenschaftler besonders daran am Herzen, auf den dritten Punkt einzugehen. Unabhängig von der politischen Nutzung der Kernenergie und unabhängig von ihrer Darstellung in den Medien muss ich leider einigen meiner Wissenschaftskollegen muss dafür kritisieren, dass sie bei der Analyse der Kernenergie die Prinzipien guter wissenschaftlicher Praxis nicht immer berücksichtigt haben. Die Ethikkommission 2011 unter Leitung von Herrn Matthias Kleiner hat leider keine ergebnisoffene Erörterung vorgenommen. In der Kommission saß kein einziger Energieexperte und bei der Diskussion und in dem Abschlussbericht erfolgte keine klare Trennung von Fakten und Meinungen. Wie soll sich dann die Öffentlichkeit ein sachliches und objektives Bild für ein solch komplexes Thema bilden? Das sind die drei Ursachen meiner Ansicht nach.
Soweit Ihre Kritik. Nun dreht sich die Debatte ja um ein neues Wort, den Streckbetrieb. Macht dieser Sinn oder würde eher ein Weiterbetrieb über mehrere Jahre, wie ihn jetzt auch zum Beispiel Alexander Dobrindt von der CSU gefordert hat, technisch und ökonomisch mehr Sinn machen, wenn man das dann tut?
Bevor wir uns über die unterschiedlichen Nutzungsformen der Kernenergie austauschen, sollten wir uns zwei Zahlen vor Augen führen, und zwar Kernenergie versus Kohle. Es wird häufig von der risikoreichen Kernenergie gesprochen. Das ist nicht falsch. Wir sollten allerdings wissen, die Produktion einer Terawattstunde elektrischer Energie aus Kohle erzeugt etwa 25 Todesfälle, währenddessen die Produktion einer Terawattstunde Elektrizität aus Sonne, Wind oder Kernenergie nur 0,1 Todesfall erzeugt. Also Kernenergie ist ebenso wie Sonne und Wind wesentlich sicherer als die Verstromung von Kohle. Jetzt kommt die Frage, ist der Streckbetrieb sinnvoll? Die Frage würde ich so beantworten. Wir müssen uns bei der Nutzung der Kernenergie über drei Ebenen unterhalten. Erstens über den Streckbetrieb, zweitens über das mögliche Anfahren vorhandener Kraftwerke und drittens über die langfristige Nutzung der Kernenergie in unserem Land. Und man kann Folgendes sagen, der Streckbetrieb ist generell technisch möglich. Er ist ökonomisch allenfalls besser als die Inkaufnahme weiterer Energiesteigerungen durch die jetzige Energiesituation. Aus meiner Sicht ist also der Streckbetrieb nicht nur sinnvoll, er ist unbedingt notwendig. Die zweite Frage, ob das Wiederanfahren vorhandener Kraftwerke technisch machbar und sinnvoll ist, das halte ich ansatzweise für gegeben. Und drittens, wie wir uns die langfristige Nutzung der Kernenergie vorstellen, das ist, glaube ich, eine Debatte, die muss in der Gesellschaft geführt werden, allerdings ohne Emotionen und ohne Ideologie. Das steht aus und das sollten wir in den nächsten Monaten wieder verstärkt angehen.
Die betroffenen Energiekonzerne, das haben wir auch gelernt, die zieren sich derzeit. Was ist Ihrer Ansicht nach der wahre Grund dafür, statt etwa den Personalmangel anzuführen oder dass man ohnehin keine Brennstäbe mehr kaufen könne?
Wir müssen sorgfältig differenzieren zwischen den öffentlichen Stellungnahmen der Konzerne und den Informationen, denen Sie oder ich bekomme, wenn ich informell mit den Damen und Herren in den Firmen spreche. Die öffentliche Stellungnahme eines Energiekonzerns spiegelt die Tatsache wider, dass sich Energiekonzerne stabile und langfristig berechenbare Randbedingungen wünschen. Und vor diesem Hintergrund kann ich verstehen, dass eine öffentliche Stellungnahme eines Energiekonzerns sich nicht unbedingt für diesen Streckbetrieb ausspricht. Wenn Sie hingegen mit den Leuten in den Kernkraftwerken und mit den Kerntechnikern sprechen, dann kommen Sie schnell zu dem Schluss, dass es keine ernsthaften Gründe gibt oder keine Gründe, die auch nur ansatzweise in Relation zu den Risiken stehen, die uns energietechnisch vor uns stehen. Und dass es also im Prinzip technisch und auch ökonomisch möglich ist, diesen Streckbetrieb durchzuführen, auch wenn die öffentlichen Stellungnahmen anders klingen.
Nun ist es ja auch so, dass sicherlich viele Menschen oder auch in der politischen Diskussion Beteiligte sich vorstellen können, mit der Kernenergie weiterzumachen und auch die CO2, zumindest Armut, eine Freiheit gibt es ja nicht wegen Bau und Betrieb dieser Kraftwerke, aber dennoch ist sie geringer als etwa in der Kohleverstromung. Dennoch das Argument ins Feld führen, dass die Endlagerung ja das eigentlich ungelöste Problem ist und man vielleicht auf Jahrmillionen die Menschheit verseucht. Stimmt das so?
Die Lagerung der Kernabfälle ist ein Problem. Wir müssen uns allerdings darüber im Klaren werden, dass wir bei dieser Diskussion immer zwei Dinge miteinander abwägen müssen. Wie groß sind die finanziellen Schäden durch den Klimawandel einerseits und wie groß ist die finanzielle Belastung durch die Lagerung der Kernabfälle? Das ist die eine Frage. Und zweitens, die Endlagerung ist nicht so alternativlos, wie das häufig in der Öffentlichkeit dargestellt wird. Wir müssen immer zwischen Endlagerung und Zwischenlagerung differenzieren. Und ich persönlich halte die Zwischenlagerung für diskussionswürdig. Die Zwischenlagerung für einige 100 Jahre ist technisch möglich. Sie erlaubt die spätere Nutzung der Materialien, die ja teilweise noch Energie beinhalten. Und wir sollten abschließend noch uns vor Augen führen, die Menge an hochradioaktiven Abfällen, über die wir sprechen, ist nicht so gigantisch, wie das häufig dargestellt wird. Ich habe kürzlich erfahren, die Menge aller hochradioaktiven Abfälle, die die Menschheit seit den 50er Jahren produziert hat, die passt auf ein Fußballfeld, ist ungefähr 20 Meter hoch. Wir reden also über große Mengen, aber wir reden nicht über Mengen, die nicht handhabbar werden.
Herr Professor, danke für dieses Gespräch nach Stuttgart und noch einen schönen Sonntag.
Dankeschön, auf Wiederhören.